Der Enningsche Fußball-Podcast. Von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Fabi.
Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Enningschen Fußball-Podcasts. Wir befinden uns hier heute in einer ganz, ganz neuen Runde, nämlich Fabi und Jasper sind heute nicht dabei, dafür aber Rick und Stefan, die ganz fleißigen Hörerinnen und Hörer werden die hallo. Beiden auch kennen. Ja, das war gerade schon Stefan. Nämlich Stefan war in der allerersten Folge des Enningschen Fußball-Podcasts dabei. Nee, das ist sogar Quatsch. Du warst nicht in der allerersten Folge dabei, du warst in der Dezemberfolge 2019 dabei, oder?
In der Weihnachtsfolge, wo Aaron auch dabei war, der hat überhaupt keine Ahnung.
Ja, ganz richtig. Stimmt, da hatten wir sehr viel Glühwein-Intos. Ähnlich ist es heute auch. Neben mir sitzt nämlich der frisch gebackene Lehrer Rick. Rick, grüß dich.
Ja, hallo. Ich war ja schon mal zu Gast bei der eigentlich überragenden Folge, in der auch diverse Quizfragen, diverse Dilemmata hervorgebracht haben. Ich bin froh, wieder Teil des Enningschen Fußball-Podcasts sein zu dürfen.
Ja, wir merken schon, heute wird richtig viel dumm rumgelabert. Also man muss sagen, Rick ist gerade eine Mischung. Ja, Rick ist eine Mischung aus so halb angetrunken durch sein Heineken, was hier auf dem Tisch steht, und das Nasenspray, was er sich hier regelmäßig in die Nase pumpt, um überhaupt ein bisschen sprechen zu können. Auf der anderen Seite, Stefan ist auch nicht viel, viel besser, denn bei ihm spinnt die Technik ein bisschen.
Ja, das piept die ganze Zeit im Ohr, so ist ganz komisch, aber ich werde mein Bestes tun.
Ein qualitativer Podcast heute wieder.
Absolut, absolut. Also ich hoffe, dass ihr die beiden heute gut vertreten könnt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wir hatten auch überlegt, ob wir diese Folge heute überhaupt aufnehmen sollen oder ob wir es wegen der Ukraine und des Krieges dort sein lassen. Wir haben uns dann dafür entschieden, das heute zu machen, einfach um den Leuten noch ein bisschen Abwechslung zu liefern. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch so? Also Stefan, du meintest ja sogar schon, du bist da auch jetzt gerade ein bisschen involviert. Vielleicht kannst du ganz kurz einen Überblick geben, was du gerade machst, inwiefern du dich engagierst.
Also ich bin nur ein bisschen involviert, habe aber einige Freunde, die sehr aktiv sind in der Berliner Ukraine-Hilfe. Und auch in Vice kann man auf Instagram folgen. Das ist ein Verbund von UkrainerInnen hier in Berlin. Und heute Abend will ich dann noch zum Südkreuz an dem Bahnhof und ein bisschen logistisch aushelfen bei der Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine. Krasse Situation, so in Zeitenwende irgendwie, territorialer Krieg zurück in Europa auf diese Art und Weise. Ich finde es belastend auf jeden Fall.
Ja, ist für uns so eine ganz ungekannte Situation, ne? Jetzt, wir alle so um das Jahr 1990 in etwa geboren. Wir haben ja tatsächlich nicht mal den Kalten Krieg mitbekommen. Das heißt, wir sind ja wirklich immer in sehr, sehr gesittenen Verhältnissen aufgewachsen und jetzt scheint dieser Krieg halt wieder nach Europa zu kommen oder ist er sogar schon da. Man muss dann gucken, wie das weitergeht. Ich habe übrigens noch so eine ganz besondere Beziehung zu der Ukraine auch, dadurch, dass ich, als ich klein war, hatten wir häufig Kinder aus der Ukraine zu Hause, die Tschernobyl im Grunde überlebt haben oder wo die Eltern dann da umgekommen sind und die keine wirkliche Obdach hatten und die sind dann, weiß ich nicht, Anfang der 2000er Jahre ab und zu dann zu uns gekommen und wir haben dann mit denen, weiß ich nicht, Fußball gespielt und so. Das war auf jeden Fall auch so eine prägende Erfahrung, deswegen habe ich da halt einen persönlichen Bezug dazu. Mein Bruder zum Beispiel nimmt mit seiner Frau jetzt auch eine Frau aus der Ukraine auf, die mit zwei Kindern kommt, also höchstwahrscheinlich. Sie haben sich dafür angeboten und hatten dann jetzt irgendwie auch schon Kontakt mit denen. Ob das dann letztlich funktioniert, weiß man nicht, ne? Aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall so funktioniert, ja. Rick, was ist deine Einschätzung zur aktuellen Lage?
Eine schwierige und eine belastende Situation. Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich in der Schule jeden Tag dann mit Fragen konfrontiert werde und mit möglichen Antworten danach mit mir selbst ringe, weil es einfach ein unfassbarer Konflikt gerade ist, der unser aller Alltag bestimmt. Aber da maße ich mir in der Regel nicht an, irgendwelche Antworten an SchülerInnen oder sowas weiterzugeben, weil das natürlich auch für alle schwierig ist und viel mehr Fragezeichen als Antworten zulässt.
Ja, wir merken schon, wir haben es ja mit einem schwer Intellektuellen zu tun. Ja, also ich finde, das Zeichen auch, was die Bundesliga zum Beispiel setzt, die haben jetzt ihre Wappen geändert in Gelb und Blau, finde ich ganz cool. Einzelne Spieler ukrainischer Abstammung haben sich ja auch schon dazu geäußert. An Timoschuk gab es, glaube ich, jetzt ein bisschen Kritik, weil der sich bislang noch nicht geäußert hat. Also man muss sagen, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf. Die Folge kommt am Freitag raus. Vielleicht äußert er sich ja nochmal, aber bislang ist er relativ ruhig in dieser Sache, ne? Ist ja auch, glaube ich, bei Zenit noch angestellt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hat er ja auch jahrelang gespielt. Wenn das der Grund dafür ist, finde ich es ein bisschen schwach. Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit nur über die Ukraine quatschen, sondern es gibt ja noch andere interessante Themen, über die man reden kann, die sich in den letzten Tagen zugetragen haben. Zum Beispiel die Entlassung von Dimitrios Gramotzes. Was ist da deine Meinung, Rick?
Ich war super überrascht, dass die tatsächlich Gramotzes entlassen haben, aber im Endeffekt ist es ja möglicherweise der Weisheit letzter Schluss, um in den letzten Spieltagen noch alles Mögliche rauszuholen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand Gramotzes einfach ein geiler Typ, ein cooler Trainer. Ich persönlich finde es ein bisschen schade und bin dahingehend auch ein bisschen enttäuscht worden. Aber ja.
War ja genau, also auf den Tag genau ein Jahr da. Also das erste Spiel war am 5. März und jetzt sein letztes Spiel war auch am 5. März. Ja, schon beeindruckend. Ich weiß gar nicht, er hat ja, glaube ich, nur bei Lautern gespielt. Ob er noch woanders gespielt hat, weiß ich gerade jetzt gar nicht. Also in der Bundesliga zumindest. Ja, schade irgendwie, ne? Aber du siehst es ganz richtig. Ich glaube, es ist ja immer sehr wichtig, dass man im ersten Jahr nach dem Abstieg auch wieder probiert hochzukommen, weil sonst fällt ja die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel geringer aus, dass man es nochmal hochschafft direkt wieder. Deswegen muss jetzt gerade Schalke alles daran setzen. Und eigentlich hätten wir natürlich alle erwartet, dass Mike Büskens es jetzt nicht macht, sondern der Hüb, der gute Alte.
Das war tatsächlich mein erster Tipp. Das hatte ich dir ja auch direkt kommuniziert, dass ich sagte, jetzt übernimmt der Hüb Stevens und wird Aufstiegstrainer. Aber bezüglich Gramotz ist es eigentlich interessant, weil der hat ja tatsächlich darüber hinaus, dass er in Lautern gespielt hat, noch beim HSV gekickt und beim FC Köln, während er dann quasi seine Karriere in der zweiten Mannschaft von Bochum hat ausklingen lassen. War mir auch nicht bewusst. Wikipedia liefert mir hier die Informationen und ich hinterfrage meine Fußballkenntnis aufs Neue.
Ich hätte ja noch gedacht, dass gegebenenfalls als Interimstrainer entweder Marc Wilmots eingreifen, der ist ja jetzt, glaube ich, auch arbeitslos, und alternativ Eddie Achterberg mit dem Hühnerfell, das wäre auch nochmal geil gewesen. Ich glaube, der hat die beste Bilanz aller Schalke-Trainer, weil er 2 Spiele Interimstrainer gemacht hat und beide gewonnen hat.
Der ist auch Holländer, oder? Eddie Achterberg?
Ja, ja. Und auch nochmal, muss ich auch nochmal sagen, Props an Dimitrios Gramotzes, auch dass er das letztes Jahr dann schon übernommen hat, als es so aussichtslos war. Ich finde, er hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, wie er auch meint, jetzt muss man halt alles an den Aufstieg setzen. Und wenn man mit einem anderen nochmal eine Serie starten kann, ey.
Ja, absolut richtig. Ich habe gerade gesagt, auch Holländer aus dem Grunde, weil wir diese heutige Folge so ein bisschen der holländischen Nationalmannschaft oder Holland überhaupt, der Ehrendivisie so ein bisschen widmen wollten. Stefan, du hast ja auch eine ganz besondere Verbindung nach Holland. Vielleicht kannst du das irgendwie in ein, zwei Sätzen ganz kurz mal erklären.
Meine ganz besondere Verbindung, dass ich da studiert habe in Groningen 3 Jahre lang und direkt vor Ort war, als die Marseille-Ultras beim Europa-League-Spiel die halbe Innenstadt auseinandergenommen haben.
Ja, der Klassiker, ne? Also, das waren deine einzigen Verbindungen.
Ja, ja. Marseille-Ultras eben.
Ja, sind die dafür so bekannt? Nehmen die immer alles auseinander?
Naja, schon mein Haupteindruck vom Fußball in den Niederlanden, ja.
Ich merke schon, du bist ein ganz engagierter Hopper.
Ich war am letzten Wochenende war ich beim TBE Berlin-Spiel mit Fabian auch, ein 3:3 gegen ZFC Meuselwitz. Wenn das kein Groundhopping ist, weiß ich auch nicht.
Das Spiel habe ich tatsächlich verfolgt im Live-Ticker. Das war für TB läuft die Saison ja tatsächlich richtig gut. Die stehen ja, glaube ich, auf dem einstelligen Tabellenplatz, hätten damit nie gerechnet und spielen gerade tatsächlich eine richtig, richtig starke Runde. Trotz vieler Corona-Ausfälle, Terminverlegungen und deshalb auch in dem Bereich des Profifußballs sehr viele englische Wochen.
Ja, ich muss dann auch nochmal dran denken, das war vor ein paar Jahren so krass, als der neue Besitzer sich irgendwelche Leute einfahren hat lassen und die zu Mitgliedern gemacht hat, um die Demokratie auf der Vollversammlung zu manipulieren. Das war richtig abgefahren.
Russische Verhältnisse, könnte man sagen.
Mhm.
Ja, gut, das war jetzt eine ganz tolle Anekdote von dir zum Thema Holland, also zumindest das mit Marseille. Ja, warum Holland? Ich war nämlich letzte Woche in Holland im kleinen Örtchen Katwijk, sehr, sehr geil dort. Übrigens kommt Dirk Kuyt aus Katwijk, habe ich nochmal nachgeschaut. Übrigens Dirk Kuyt, was mir gar nicht mehr so bewusst war ja eigentlich immer Stürmer und wurde dann irgendwann nochmal umgeschult zum Außenverteidiger. Auch eine sehr, sehr komische Story. Auf jeden Fall habe ich dann einen Ausflug natürlich auch nach Amsterdam gemacht und in Amsterdam habe ich mir das schwarze Trikot von Ajax gekauft im Fanshop, habe dafür viel zu viel Geld ausgegeben und habe noch überlegt, ja, wen lasse ich mir da hinten drauf flocken? Ist es dann Sebastian Haller geworden oder wie Rick gerne sagt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Sebastian Haller heißt.
Ja, genau. 110 Euro habe ich dafür geblecht. Aber das steht mir auch ausgezeichnet, ne? Also wer jetzt nicht direkt weiß, welches es ist, ist dieses Bob Marley-Trikot, was so rote, gelbe und grüne Applikationen hat. Hinten diese Three Birds im Nacken. Das war das Trikot, was direkt ausverkauft war, irgendwie innerhalb von 5 Minuten, als sie das auf den Markt gebracht haben, Mitte 2021. Und jetzt bin ich so glücklich und darf mich selber einen Besitzer dieses Trikots nennen.
Mir gefallen deine farbigen Applikationen, aber normalerweise würde man sagen Streifen.
Ja. Ja, es sind einfach nur Adidas-Streifen. Auf der anderen Seite, Rick sitzt hier gerade direkt neben mir und ich sag mal so, da sind nirgendwo Streifen zu sehen, sondern ich sehe hauptsächlich seine Achselbehaarung. Aus dem Grunde, jetzt muss ich kurz lachen, aus dem Grunde, weil es da kaputt ist. Wie kann denn das sein, dass hier so ein hochqualitatives Florenz-Trikot ein Loch hat?
Ja, witzige Geschichte. Ich habe mir im Jahr 2013 war das, auf Studienfahrt vor meinem Abitur in Florenz natürlich ein Original AC Florenz Mario Gomez Trikot für, ich glaube, 15 Euro geschossen, was mein damaliger Sportlehrer tatsächlich noch runtergehandelt hat. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie dieses überdimensional große Loch unter meinen Arm kam. Kam wahrscheinlich vom ständigen Trainieren, das ist wahrscheinlich ja, die Antwort darauf.
Ja, also wer sich Rick jetzt nicht vorstellen kann, es ist so ein absoluter Muskelprotz, oder? Kann man schon so sagen.
An dieser Stelle kann ich das wirklich nur bestätigen.
Ja, ich würde sagen, das passt.
Absolut. Ja, also es ist auch zum Beispiel gar kein Sponsor da drauf zu sehen. Also doch, vorne steht natürlich ganz kurz Mats da drauf, die auch mal AS Roma gesponsert haben. Aber es fehlt halt der Ausrüster in Gänze. Ne? Und das Wappen ist auch einfach nur so ganz, 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 ganz billig drauf gedruckt.
Das mit dem Wappen ist auch eine lustige Geschichte. Also das sieht man ja total häufig bei gefakten Trikots, dass dann Julian würde sagen, gewisse Applikationen im Wappen. Ich würde sagen, so ein paar Bestandteile einfach ersetzt werden durch einen schlecht gedruckten Fußball. Und das ist bei meinem Florenz-Trikot der Fall. Man hat nämlich diese Lilie. Und darunter ist einfach der Fußball. Ich weiß gar nicht, was im Original darunter ist, aber das war mir damals egal. Mit einem schweren Rotwein-Intus und meinem Lehrer im Arm habe ich natürlich gedacht, jetzt hole ich mir das Gomez-Trikot. Und ich bin bis heute glücklich, dass ich es habe, auch wenn es ziemlich viele Löcher hat.
Ja gut, da wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass er gerade sein Heineken hier trinkt, ne? Bestell dir doch einfach mal jetzt irgendwas hier, komm, geh doch mal so auf Sportspar oder so und schieß dir irgendwas für einen 15er. Wobei, da gibt es ja immer geile Trikots, da gibt es welche von Österreich oder Nordmazedonien oder so, die man günstig ergaunern kann.
Ja, aber ich muss dazu sagen, Florenz damals auch einfach ein richtig cooler Kader, was da für Spieler waren. Das ist einfach unheimlich interessant. Übrigens die Verbindung auch zu deinem Haller-Trikot über die sogenannte Büffelherde, über Ante Rebic, der damals im Kader war. Also die hatten wirklich eine coole Truppe mit Savic dabei, mit Neto, mit Iličić und natürlich mit Juan Cuadrado, der ja bei der WM 2014 dann auch für Furore mit Kolumbien gesorgt hat.
Ja, wir hatten uns ja vorhin schon mal drüber unterhalten. Compare war auch dabei, oder? Der Marvin?
Ja, unser Bulle Marvin Compare hat auch in Florenz die Kugel gekickt, sage ich mal, an dieser Stelle.
Ja, stabile Truppe auf jeden Fall.
Der ist doch jetzt auch als Trainer in Russland geblieben, der Compare, oder? Ist nicht bei Dynamo Moskau oder Spartak einer gegangen und Compare ist geblieben als Interim?
Ja, genau. Ich glaube, Gistol ist gegangen und Compare ist geblieben, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, genau. Das wäre jetzt richtig peinlich, wenn ich nachher sehe, dass es einfach nicht der Fall war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war. War ich auch erstaunt drüber, als ich das gelesen habe. Die hatten aber auch mein absoluter Lieblingsspieler der Serie A und von der Florentina mit dem schönsten Namen, den ein Fußballer tragen könnte, Borja Valero. Ein absoluter, im FIFA-Fachjargon würde man sagen, ein bockstarker ZDM. Ja, ich komme in Schwärmen über den Kader, das wollen wir jetzt hier an der Stelle auch mal ganz schnell beenden.
Ja, man muss sagen, ich habe Rick heute schon viermal bei FIFA abgezogen. Also der hat gar keine Schnitte gesehen.
Habe ich nicht. Ich habe das letzte Spiel gewonnen. Das letzte Spiel, das wissen alle, das
zählt. Ja, okay, dann lass uns doch mal das Thema wechseln. Rick hat ja das Florenz-Trikot an, ich das Ajax-Trikot. Stefan, was trägst du denn da schönes Gestreiftes?
Ich würde erstmal so erzählen, wo ich mir das Trikot gekauft habe. Das war nämlich, als wir in London waren, Julian, und diesen extrem geilen Trikotladen in Piccadilly Circus, glaube ich. wo es wirklich alle Trikots der Welt gab für so 3 oder 4 Pfund. Und wir haben es geschafft, in diesem Trikotladen, glaube ich, mehr Geld auszugeben als in 4 Tagen London, was zum einen daran lag, dass wir uns nur trocken Brot leisten konnten. Und zum anderen aber auch, dass wir einfach richtig geile Trikots gekauft haben da. Unter anderem ich mein Sunderland-Trikot mit geilem Sponsor Tombola. weiß-rot gestreift und das Logo eben auch nicht so draufgebügelt, sondern richtig angenäht.
Ja, man muss aber sagen, die sind ja schon alle echt, ne? Also ich habe mir damals einen West Ham-Trikot gekauft. Das war auch echt. Also 3 bis 4 Pfund ist natürlich absolut gelogen. Die waren schon teurer.
Ja, das waren schon so 1, 2, 3 Jahre alte Trikots eigentlich, die nicht mehr jetzt die aktuellen waren. Das war schon günstig. Ah, ja. Himmel auf Erden, der Laden.
War aber auch tückisch, ne? Weil dann siehst du diese Pfundpreise und denkst so, boah, mega geil, mega günstig. Da musst du aber natürlich immer noch ein paar Euro draufrechnen, wenn du es dann umrechnest in Euro, wie gesagt. Von daher war das trügerisch.
Das sind jetzt ganz wichtige Tipps für alle, die mal Urlaub machen wollen. Julian erklärt euch, wie ihr das mit der Währungsumrechnung vollführen solltet.
Ja, also wer mal nach England fliegt, ne, dann...
Achtet auf den Wechselkurs.
Julian war übrigens in Holland. Ich weiß nicht, ob er es schon erwähnt hat.
Ja, da fällt mir wieder ein, dass Stefan und ich mal zusammen in Tschechien waren bei Bohemians.
Oh. Ja, ich hab, als ich jetzt zu Hause war, noch unseren Bericht fürs Jahrbuch von der Abifahrt gesehen, der, glaube ich, nie abgedruckt wurde, weil wir da auch geschrieben haben, dass wir, bevor der Bus überhaupt losfährt, uns ein Bier reingestellt haben. Das war vielleicht ein bisschen unklug. Aber da schreiben wir auch sehr, sehr geil über das Spiel Bohemians Prag gegen MFK Karviná, glaube ich, 5-1 gewonnen, Marek Nickel in der Innenverteidigung. Okay. Und in dem Bericht schreiben wir auch von der geilen ost- und zentraleuropäischen Fußballkultur mit Pyroshow und allem drum und dran. Das war richtig geil.
Wer war denn da noch dabei? Da war doch nicht nur Marek Nickel, sondern da war doch noch so ein Jan Schimak oder so. Also es war nicht Jan Schimak, aber da war doch noch so ein vergleichbarer Spieler.
Jiří Kaufmann war, glaube ich, noch im Sturm. Kann das sein?
Ah ja, Hannover-Legende.
Ja, ja. Oder Steiner, ich weiß es nicht mehr genau.
Nee, ich glaube, das hätten wir mehr gefeiert, oder?
Er saß auch, glaube ich, nur auf der Bank. Also Nickel hat von Anfang an gespielt. An der
Stelle muss ich mal ganz kurz meinen Neid aussprechen. Ich wäre gerne dabei gewesen.
Cool. Ich habe mich übrigens gefragt, weil das ja eben nochmal Thema war, und zwar hat doch jetzt die FIFA oder die UEFA den Transfermarkt für die Ukraine geöffnet und für Russland. Das heißt, Spieler können irgendwie auch aktuell wegwechseln. Wer wäre denn da so jemand, den ihr euch irgendwie in der Bundesliga vorstellen könntet? Also fallen euch jetzt irgendwelche Brasilianer oder so von Donetsk ein, die sich vielleicht nochmal irgendwie in der Bundesliga gut machen könnten?
Wo spielt denn Wagner Love gerade?
Ja, so ein Wagner Love geht auf jeden Fall immer.
Nee, wer ist denn da so gut? Ukrainische, russische Liga.
Ich finde, so ein Marcos Antonio wird sich auch schon gut irgendwie in Augsburg machen.
Ich glaube, der würde sich eher gut in Nürnberg machen, ne? Wir erinnern an den Marcos Antonio, der mal bei Nürnberg war und ungefähr 20 Minuten gespielt hat, da bei 2 kapitale Fehlpässe gespielt hat, die jedes Mal zum Gegentor geführt haben. Das ist meine Assoziation mit dem Namen.
Was ich sehr interessant finde, ist ja, dass David Neres, ehemals Ajax Amsterdam-Spieler, ja jetzt mittlerweile auch in Donetsk gespielt bei Schachtja. Ich überlege gerade, ob das einer für Leverkusen wäre. Das wäre schon cool. Oder tatsächlich auch einfach für die Bayern. Die haben ja diverse auslaufende Spieler, um das mal so zu... Auslaufende Spieler ist, glaube ich, eine falsche Formulierung, aber gerade im Angriff noch eine Alternative für den verletzungsanfälligen Coman oder Gnabry auf rechts zu haben. Wäre schon in Form von David Neres eine coole Bereicherung, glaube ich, für die Liga.
Definitiv, definitiv. Ja, also mir fallen jetzt irgendwie auch nicht ad hoc hier irgendwelche Spieler ein, die momentan in der Ukraine spielen. Deswegen würde ich einfach mal dazu übergehen, dass wir ja auch noch Aufgaben hatten, beziehungsweise kleine Kategorien, so wie in jeder Folge in der letzten Zeit. Und zwar, wer möchte denn von euch damit gerne mal beginnen und was vorstellen? Rick, du hattest ja zum Beispiel die Vereinshymnen. Möchtest du anfangen?
Ja, genau, dann mache ich hier den Anfang. Und zwar habe ich mir darüber Gedanken gemacht, welche 3 Vereinsstadion oder Einlaufhymnen ich tatsächlich favorisiere und würde tatsächlich eure Meinung da auch mal hören wollen. Und zwar sind so 3 Dinge, die mir da im Kopf hängen, sind natürlich Nummer 1 auf jeden Fall Bochum von Herbert Grönemeyer. Da wurde ja vor einigen Wochen auch noch, ging das ja auf Social Media viral, dass Steffen Baumgart mitgesungen hat und so weiter und so fort. Einfach eine coole Hymne, wenn man in Bochum im Stadion ist, wirklich wunderbar, genauso wie die Elf vom Niederrhein. Grüße nach Mönchengladbach Oder aber auch der Klassiker, der häufig mal beim Kochen läuft, die Legende lebt, von unserem FCN. Auch tatsächlich ein absoluter Ohrwurm. Aber was sind denn so eure Favoriten?
Ja, also mir sind ja Texte sehr wichtig und das ist halt meine Leidenschaft und deswegen würde ich sagen, heya BVB.
Mein Favorit wäre noch gewesen, Tor Lilien vor, die Vereinshymne von Darmstadt 98. Die Sonne scheint, die Meute tobt und wartet auf ein Lilientor. Textlich auch sehr, sehr geil, auch mit der schönen Line. Kann auch passieren, dass ihr mal verliert, ist nur ein Spiel. Würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Tor Lilien vor, ist richtig, richtig stark.
Ich finde, das ist geil, das ist so ein schmaler Grat immer, ne? Zwischen wir loben die Mannschaft und singen vom Champions League-Sieg und so, ja, ich glaube, wir verlieren eh, aber ist egal. Also das ist so, es gibt nur diese zwei Versionen, ne? Also Augsburg könnte beide Versionen einfach haben, so als Stadionhymne.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, da gibt es auch dieses, das ist einfach ein Konzept, dieses klassische Stadionlied und du könntest jeden Vereinsnamen da einfach einfügen. Ich muss dazu sagen, dass mein Heimatverein, Kreisliga D, die haben eine eigene Vereinshymne gewonnen, die dann professionell von einer Band aufgenommen wurde. Ja, also eine furchtbare Katastrophe, aber wenn man da mal irgendwie nach dem Spiel am Sonntag eine Kiste Bier getrunken hat, dann wurde die natürlich auch mal geschreddert.
Die hast du vermutlich wieder dann komplett alleine getrunken, ne? Man kennt es. Auf jeden Fall, das sind deine Songs. Finde ich sehr gut. Was könnte man da noch mit einfließen lassen? Ich finde, die FC-Hymne ist auch ganz cool vom FC Köln. Ja gut, Werder Bremen ist natürlich auch super geil. Eisern Union ist geil, von der Nina.
Ja, definitiv. Das Herz von St. Pauli finde ich richtig gut.
Ist auch gut. In HSV hat auch hier von Abschlag so ein Lied. Mein Hamburg lebe ich sehr, ist auch ganz cool. Ich glaube, da gibt es einige, aber ich bin mit deiner Auswahl eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen, Rick. Hast du gut gemacht.
Ja, das freut mich total.
Ich würde noch den Steiger reinbringen.
Oh, ja, auch ein sehr gutes Beispiel.
Steiger ist jetzt nicht so direkt Vereinssong unmittelbar, aber... wenn der aus dem Schacht in Auge gerufen wird, ist schon geil.
Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht.
Wismut Aue, die neue Fußballmacht.
Ja, sehr cool.
Ja, ich kann dann ja sonst auch mal weitermachen mit meinen drei Kategorien, wenn ihr Lust habt. Und müsste nochmal auf mein Trikot von vorhin verweisen, AFC Sunderland Stadium of Light. Meine Kategorie ist nämlich drei englische Fußballvereine, die abgestürzt sind und die ich gern wieder in der Premier League sehen würde. Und da ist Sunderland, nicht nur weil ich das Trikot trage, natürlich absolut auf Nummer 1, auch mit Sunderland Till I Die, wenn man sich das mal anschaut, das ist auch so eine krasse Doku. Auch deswegen haben die es eigentlich schon wieder verdient, nach oben zu kommen, finde ich. Dann muss ich schon ein bisschen überlegen, dann fiel mir noch ein die Blackburn Rovers, die haben ja sogar mal die Premier League gewonnen, 1995. Und haben auch so ein mega geiles Wappen mit dieser Rose und diesen lateinischen Wörtern drin. Keine Ahnung welche. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark.
Ich finde, das war für mich immer so ein Grund. Die standen bei mir immer auf jeden Fall in der Auswahlliste, wenn ich eine neue Fußballmanager-Karriere begonnen habe, dass ich die nehme. Einfach wegen dieses geilen Wappens.
Das ist so geil, oder?
Ja, danach habe ich grundsätzlich eh immer die Vereine ausgewählt. Ich dachte gerade erst, Blackburn hat doch irgendwie 2008 gegen Bayern im UEFA Cup gespielt, aber das waren die nicht, das war Bolton.
Ah ja.
Das waren die Bolton Wanderers. Auch geil.
Die Bolton Wanderers spielen mittlerweile auch in der League One und also in der englischen dritten Liga. Ich weiß nicht, ging euch das auch so, wenn man sich als Kind oder als Teenager über die ausländischen zweiten Ligen und sowas informiert hat, dass man in England immer gestockt hat, weil man diesen Unterschied zwischen Premier League, Championship, League One und League Two nie wirklich nachvollziehen konnte? Ich hoffe, es war bei euch so.
League One ist dritte Liga, ne?
Die League One ist die dritte Liga. Da spielen auch so Clubs wie Charlton Athletics drin, die Wycombe Wanderers, die Bolton Wanderers, Sheffield Wednesday, Portsmouth, auch richtig cool. Das sind ja alles einfach, da verliert man sich ja in völlig fußballromantischen Fantasien.
Ja, ich hab gerade mal geschaut, Blackburn hat tatsächlich 2007 zweimal gegen Bayer Leverkusen gespielt. Leverkusen damals mit Butt im Tor, Babic, Carlsen Bracker, Kari Magi, Gonzalo Castro, Carsten Ramelow, Simon Rolfes, Bernd Schneider, Sergej Barbares, Stefan Kiesling und André Voronin. Und Blackburn unter anderem mit Brad Friedel im Tor. Geiler Typ, ungefähr so wie Jussi Jeskelein mit Stefan. Da bin ich mir hundertprozentig nicht sicher, wie er eigentlich mit Nachnamen heißt. Stefan Henshaw oder Henshots oder so, ist Schweizer.
Henshaw?
Ja, irgendwie so.
Henshots?
Ja, dann unter anderem noch dabei Brett Emerton und McCarthy im Sturm. Also auch irgendwie eine ganz solide Truppe. Und haben damals dann mit 3-2 gegen Leverkusen verloren und Shabani Nonda kam am Ende noch rein. Auch geiler Typ.
Ja, die Vereine in der dritten Liga finde ich einfach super interessant. Ich habe mich da total verliebt, wenn ich mir angucke, der AFC Wimbledon, der ja tatsächlich so eine Art Pilotprojekt ist, weil der ja tatsächlich von den Fans organisiert, verwaltet und finanziert wird. Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle, aber die haben ja irgendwann gesagt, okay, wir Fans übernehmen komplett den Verein und jeder Fan hat quasi eine Stimme. Das ist sehr, sehr demokratisch organisiert. Den würde ich es tatsächlich mal gönnen, in die Premier League zu kommen, auch ohne Scheich.
Na, ob das funktioniert, weiß man nicht. Ich überlege gerade, ich glaube, das ist Wimbledon, die einfach ein Wappen haben, was genauso aussieht wie von einem Schweizer Verein. Ich glaube, es ist der FC Aarau, die ich mal nebeneinander gesehen habe. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist sehr, sehr ähnlich. Also sehr, 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 sehr ähnlich. Also wer einfach mal gucken möchte, AFC Wimbledon und FC Aarau im Vergleich, da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Könnte auch Preußen Münster so ein bisschen mit drin sein.
So ein bisschen Eintracht Frankfurt. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde mich als Fußballclub auch immer an den englischen Wappen orientieren. Die sind ja einfach super cool. Ja, ausgenommen von Man City.
Ja, ich bin in der AFC Wimbledon, fände ich eigentlich auch einen ganz nicen Kandidaten, aber hat, glaube ich, in meine Kategorie nicht gepasst, weil ich ja einen auswählen musste, der abgestürzt ist.
Ja, absolut.
Und du hast dann eben schon vorgelesen. Ich habe auch bei Bolton Wanderers überlegt, ob ich die cool finde, aber dachte dann, nee, eigentlich sind die ziemlich lame. Und bin dann bei Portsmouth geblieben, tatsächlich. Auch weil die, glaube ich, 2008 oder so irgendwann mal den FA Cup gewonnen haben und dabei so ein richtig geiles FM-Talent in ihren Reihen hatten. David Nugent. Der ist bei Fußballmanager 2009 oder 2011 irgendwann immer richtig, richtig gut geworden. Und deswegen würde ich auch noch Portsmouth zurückholen in die Premier League.
Oh ja, da gab es noch andere geile damals. Nugent habe ich auch auf dem Schirm. Da gab es noch so zwei weitere, auf die ich jetzt leider nicht komme. Die hat noch auch lange David James im Tor, oder?
Ich glaube schon, ja. Einer von den beiden anderen Superstürmern war im Übrigen noch Matt Fryett, glaube ich.
Ja, Matt Fryett.
Der Matty.
Geil. Das waren richtige Granaten. Die waren nicht sonderlich talentiert und auch nicht sonderlich gut, aber immerhin. Und bei West Ham Dean Ashton. Auch ein geiler Typ. Das war auch einer derjenigen, die so mit 27 oder so ihre Karriere einfach beendet haben, aus mir nicht erklärlichen oder mir nicht bekannten Gründen auf jeden Fall.
Bei FM 2004 war der noch bei Crew Alexandra.
Sag ich ja, ein Topmann. Okay. Hast du noch einen dritten Club?
Nee, das waren, glaube ich, meine Vereine.
Ach so, ja. Ich kann nicht so gut bis 13, merke ich mal wieder an der Stelle. Okay, wunderbar. Haben wir noch irgendwas zu irgendwelchen geilen englischen Dritt-, Viert- oder Zweitligisten, was wir unbedingt jetzt an der Stelle loswerden wollen?
Ich habe schon genug gesagt, ich finde die Wappen unheimlich schön. Ich bin großer Fan von der zweiten und dritten Liga in England. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich so einen Spieltag in der League One anguckt, beziehungsweise die Ergebnisse nachher anguckt, die Spiele gehen nie über ein 1-0 oder ein 1-1 hinaus. Da fallen unfassbar wenige Tore. Aber es zählt natürlich die Romantik. Da will er tatsächlich auch ein sehr schönes Ziel, mal durch England zu reisen, um mir die Drittligaspiele anzugucken.
Ja, ist vermutlich aber trotzdem richtig, richtig teuer. Ja, Rick, du hast ja für mich auch noch eine Frage mitgebracht. Vielleicht willst du die nochmal kurz präsenten und dann sag ich meinen Teil dazu.
Ja, genau. Ich war ja tatsächlich schon mal Gast im Earnington Podcast und fand das so aufregend, dass mir im Nachhinein 1 Million Fragen eingefallen sind, die ich noch fragen könnte. Und ja, ich bin für alle, die es nicht wissen, ich bin Deutsch- und Erdkundelehrer und bin dementsprechend natürlich sehr daran interessiert, so ein bisschen Herausforderungen zu schaffen, auch hier im Podcast einfach mal. Und da ist mir morgens in meiner Playlist aufgefallen, dass sehr viele so-called Gangster-Rapper ja Fußballer in ihren eigenen Songtexten verwenden, beispielsweise Capital Bra mit Benzema oder mit Neymar. Da wäre meine Frage an euch beide, und ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Stefan, du ahnst es schon. welchen ehemaligen Bundesliga-Profi ihr, wenn ihr euch in euer Gangster-Rapper-Ich versetzt, tatsächlich für eure Songs verwenden würdet? Ich gebe euch einen Moment Zeit und bin wirklich super gespannt.
Ja, die Frage kam jetzt tatsächlich ein bisschen überraschend, weil das haben wir nämlich vorher noch nicht abgesprochen, weil er es nämlich nicht sagen wollte im Vorhinein. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen überrumpelt, aber die erste Person, an die ich gerade gedacht habe, wäre irgendwie Marcello Pleetsch. Also, ja, also einfach aus dem Grunde, weil der ja, also zum einen hat er ja irgendwie auch eine lustige Familiengeschichte. Da sind ja die Eltern auch irgendwann oder die Großeltern ausgewandert nach Brasilien. Also das heißt, er hat irgendwie eine deutsche Abstammung. Ist er halt irgendwann wieder in die Pfalz zurückgekehrt, hat dann bei Lautern gespielt. Und dann ist ja vor so 5, 6, 7 Jahren ist doch diese Marihuana-Geschichte dann ja bekannt geworden, hat die Runde gemacht, als er dann damit 800 Kilo oder 700 irgendwas Kilo Marihuana irgendwie im Transporter erwischt worden ist. Also auch eine sehr, sehr geile Story. Ich finde, den kann man gut besingen. Also das würde doch so thematisch irgendwie auch passen in so einen super coolen Amsterdam-Marihuana-Song.
Ja, ist natürlich die Frage, welche Erwartungen so ein Spieler dann erfüllen muss, um quasi in einem Rap-Song verwendet zu werden. Mir ist tatsächlich spontan Oka Nikolov eingefallen. Alleine, weil man auf diesen Namen wahrscheinlich unfassbar viele gute Reime findet. Und auf Oka
zumindest, ja.
Auf Oka, ja. Da reimt sich vieles. Und
hast du mal ein Beispiel?
Mokka.
Oder Hocker.
Oder Oka, bleib mal. Ich höre jetzt auf.
Ja, ja. Das kannst du mal zum Projekt mit deiner Klasse machen.
Ja, eventuell. Also, ja, ich hoffe, die hören den Podcast jetzt nicht.
Ja, ja. Einfach so ein schöner Rap über Bernd Korzin jetzt.
Über Bernd Korzin jetzt fände ich einige Rap-Zitate gut. Aber ich glaube, auf das Level von Capital Bra mit Stammspieler wie Benzema, Roll im Benza, Bra, Ha, das kriegen wir nicht hin, da sind wir nicht Ästheten genug für. Stefan, hättest du einen Spieler, den du hier verwenden
würdest, der dir sofort einfällt? Ich hatte nämlich auch überlegt, welche Eigenschaften der eigentlich haben muss und bin eher so in Richtung Street Credibility und angsteinflößend gegangen und dachte dann so, dass man darüber singen könnte, dass man in seiner Crew Stieg Töfting hat, der einen auf jeden Fall verteidigt, wenn es irgendwie Beef mit anderen Rappern gibt, und würde mich für den entscheiden.
Übrigens auch so jemand, vor dem man unfassbar viel Respekt hat, oder? Und der ist, glaube ich, so 1,66 oder so groß. Also ich glaube, wenn du den vor der Tür siehst, hast du trotzdem extrem viel Respekt, aber du musst halt runtergucken.
Ja, aber der hat auch auf den Panini-Bildern immer so böse geschaut, also absolute Respektsperson.
Wenn man ihn überhaupt gesehen hat, ne?
Ist aber auch so ein Jens Jeremies wird sich auch gut machen.
Mhm. Oder halt am Ende doch Christian Panda, weil der einfach auch einen Hook übernehmen kann.
Ja, oder Christian Panda eben. Gut, wunderbar, das haben wir doch heute hier jetzt irgendwie locker easy runtererzählt. Wie sieht's denn aus? Wollen wir mal zum Quiz übergehen? Da war ich ja heute derjenige, der sich ein paar nette Fragen für euch ausgedacht hat. Und ganz passend übrigens zum Thema Holland.
Oh, ich bin schon ganz nervös.
Ich will an dieser Stelle schon mal sagen, dass ich Angst habe, weil das letzte Mal bin ich ja in den Genuss gekommen, selbst Fragen stellen zu dürfen. Ich bin gespannt, inwieweit der Stefan mir da Konkurrenz bieten wird.
Also ich glaube schon, dass ich dich abziehe eigentlich.
Ja, gesundes Selbstbewusstsein sehen wir da aus Berlin. Gut, dann würde ich einfach mal anfangen und Stefan, du scheinst ja bereit zu sein, deswegen bekommst du auch die allererste Frage von mir. Okay. Die EM 2000 in Holland und Belgien lief für Deutschland ja bekanntlich nicht so sonderlich prickelnd. Da war ja damals schon in der Vorrunde das aus. Aber nun zu der eigentlichen Frage. Wer wurde denn letztlich Europameister in diesem Jahr und wer stand denn im Finale in Rotterdam im Tor des späteren Europameisters?
2000? Ich dachte eigentlich, die Frage wird, wer war Nationaltrainer? Ich wollte schon Erich Ribbeck sagen. Was ja, glaube ich, stimmt. Aber die Frage ist leider eine andere. Aber ich glaube eigentlich, es zu wissen, weil auch Frankreich ist doch auch noch Europameister geworden. Ich glaube, im Finale nach Verlängerung gegen Italien und Trezeguet hat Golden Goal gemacht oder zumindest das entscheidende Tor, so in die Richtung. Und da müsste Fabian Barthez im Tor gestanden haben, oder?
Das ist korrekt. Der Tipp wäre gewesen, dass der Torwart nach der EM dann von Monaco zu Man United gegangen ist. Damit hast du einen Punkt. Sehr gut, Stefan.
Jawohl.
Gut, die zweite Frage.
Ich musste erstmal nachziehen, Rick.
Genau.
Ja, ich sehe schwarz.
Genau, die zweite Frage richtet sich nämlich jetzt an Rick. Und zwar, nachdem die Holländer bei der EM 2000 nur bis ins Halbfinale gekommen waren und damit den Titel verpasst hatten, stand zwei Jahre danach wieder ein großes Turnier an, nämlich die WM in Japan und Südkorea. Wie schnitt die Mannschaft vom damaligen Bonds-Coach Dick Advocaat denn bei dem Turnier ab?
Oh, ja gut, da war ich 5 Jahre alt, heißt, das müsste ich eigentlich wissen. Ich würde, glaube ich, an der Stelle tatsächlich einfach raten müssen und dementsprechend würde ich tatsächlich sagen, das Viertelfinale. Und ich hoffe, dass ich damit Gold richtig liege. Julian, du grinst schon.
Ich glaube, das stimmt auch.
Ich bin
auch
gespannt. Es ist tatsächlich einfach ins Blaue gerannt. Ich habe keine Ahnung.
Und gegen Südkorea rausgeflogen, oder?
Okay, jetzt habt ihr euch beide wirklich blamiert, glaube ich. Denn wer erinnert sich denn nicht daran, wie alle Leute in ganz Deutschland gesungen haben, ohne Holland fahren wir zur WM.
Oh nein, ja natürlich. Oh Gott, ja, ich habe tatsächlich damals noch von meinem Papa so eine ganz peinliche WM-Deutschland-CD bekommen zum Album und da war das auch als Fanhymne zusammen mit es gibt nur einen Rudi Völler drauf. Und ja, oh nein, ja, ich bin natürlich total reingefallen.
Ja gut, es war eine Fangfrage, ich gebe es zu. Sorry dafür.
Aber es ist jetzt auch so häufig passiert, danach nochmal, dass man es gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass die da auch nicht dabei waren.
Ja, weiß ich gar nicht. Ist Holland danach nochmal irgendwann nicht dabei gewesen? Also ich glaube, den Italienern ist es mal passiert.
Oder bei der EM. Irgendwo haben die doch gefehlt. Ja,
ich merke schon, wir haben hier alle ein ganz, ganz gefährliches Halbwissen. So, damit steht es 1-0 für dich, Stefan. Und du bekommst jetzt deine nächste Frage. Und die lautet, wofür steht denn eigentlich das PSV im Vereinsnamen von Eindhoven?
Vereinsnahme von das P von Eindhoven.
Ja, also das PSV überhaupt. Also.
Ah, okay, das P weiß ich. Das ist doch Philips, oder? Ich spiele ja auch in der Philips Arena. Und dann PSV, wahrscheinlich so Philips Sport Vereinigung oder so.
Das ist komplett richtig gelöst. Ja. Stark.
Das ist doch nicht zu glauben an dieser Mann. Stefan, wo holst du das her?
Ja, das ich muss an Ibrahim Affelei denken und dann fiel es mir sofort wie Schuppen von den Augen.
Bester Mann der Affelei. Vielleicht kommt er ja heute auch noch vor hier. Naja, mal schauen. Okay, Rick, du bekommst die nächste Frage und die lautet, in welcher niederländischen Stadt sind denn die Vereine Excelsior und Sparta beheimatet? Du darfst auch gerne, wenn du keine Ahnung hast, darfst du dir auch gerne einen Tipp einholen.
Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich auf den Tipp gehen. Aber ich überlege gerade, weil Sparta müsste doch, es gibt zumindest Sparta Rotterdam. Und bei Excelsior muss ich immer an irgendwelche Hotels denken.
Ich glaube, ich war in Bochum beim Hotel Excelsior.
Ich war in Bulgarien nach meinem Abitur im Hotel Excelsior. Es hieß, glaube ich, sogar Premium Hotel und das war wirklich Premium.
Es ging übrigens in der letzten Folge, falls du die gehört hast, auch kurz darum, wie wir immer so WM-Finals und so mitbekommen, ja, wo wir da sind. Und dann habe ich auch erzählt, dass ich damals mit dir in Bulgarien war. Falls du dich erinnerst, also Kroatien gegen Frankreich?
Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Aber dementsprechend würde ich tatsächlich auf Rotterdam gehen und brauche doch gar keinen Tipp.
Und Rotterdam ist korrekt. Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen, Alkmaar, Rotterdam, Amsterdam und Utrecht. In Utrecht war ich übrigens auch sehr schönes Städtchen. Da könnte man bestimmt auch mal gut zum Fußball gehen. Ich merke schon, das ist eher so eine Art Reiseführer hier heute. Gut, damit hat Rick jetzt einen Punkt. Stefan hat souveräne 2 Punkte. Stefan.
Jawohl.
Eine besondere Karriere legte Simon Tschommer hin. Der einfache Team 2006 Nationalspieler ist zwar Deutscher, spielt aber fast seine ganze Karriere in den Niederlanden. Nur 2 Bundesligaspiele stehen in seiner Vita. Aber für welchen Verein?
Ach, also ich weiß, dass er aus der Schalker Jugend kommt, glaube ich, weil ich habe irgendwelche Autogrammkarten-Set, wo er drin ist, mit der Nummer 30 irgendwas. Aber ich weiß nicht genau, wo er dann noch gespielt hat. War der nochmal auf Schalke? Gibt's Tipps? Kann man Twente Enschede da als Antwort sagen?
nee, das geht nicht. Aber soll ich dir die Tipps geben?
Gerne, ja.
Gut, dann A. Hannover, B. HSV, C. Freiburg oder D. Schalke?
Ja, dann würde ich, glaube ich, Schalke einloggen. Ich sage D.
Und Schalke ist Korrekt.
Ja.
Und damit hast du den dritten Punkt. Also du performst aber auch unfassbar gut. Das wird schwierig für Rick.
Ich habe auch vorher noch mal extra den Fußball-Almanach studiert.
Okay, ja, ich bin gespannt, ob ich nachziehen kann. Steht jetzt 2-1 für Stefan, ne?
3-1 momentan, aber er hat ja auch angefangen. Also das heißt, du kannst jetzt auf 3-2 verkürzen.
Ja, der Druck ist da. Wir hätten vorher auslosen müssen, wer anfangen darf. Aber
ja, wir merken schon hier, das ist kein lauterer Wettbewerb, wie man so schön sagt. Rick, im Achtelfinale der WM 1990 in Italien traf die deutsche Elf auf Oranje. Zu welchem Skandal kam es im besagten Aufeinandertreffen und wer war daran beteiligt?
Der Skandal, das ist tatsächlich, wo habe ich das erste Mal gesehen? In dem Lied der Sportfreunde Stiller zur WM 2006. Zum besagten Spuckskandal zwischen Rudi Völler und, lass mich nicht lügen, Rüd Hüllet? Nein? Aber es ist auf jeden Fall Rudi Völler beteiligt gewesen und es war die Spuckattacke und dementsprechend bekomme ich hier trotzdem den Punkt und das ist super.
Na, ich hätte schon eigentlich gerne den Spieler. Also bei Hüllet konnte ich ja gerade schon kurz den Kopf schütteln. Ich könnte jetzt einen Tipp geben, wenn du einen brauchst.
Ja, safe kennst du den.
Ja, ich überlege gerade, ich habe gerade ein Brett vorm Kopf, aber gib mir bitte den Tipp dann.
War lange Zeit Trainer bei Barcelona und hat den Verein auch im Grunde dann wahnsinnig geprägt.
Ja, es war definitiv Ruud van Nistelrooy. Nein, ich überlege gerade, mir fällt der Name nicht ein. Der Stürmer, ne? Der hat tatsächlich in Barcelona auch Zlatan Ibrahimovic speziell noch ausgebildet. Kann ich an dieser Stelle die kleine Anekdote nennen. Mir fällt der Name nicht ein. Mir fällt sein Name nicht ein. Das gibt es nicht. Moment. Ist es... Ruud Hüllet war es nicht. Da müsste es ja quasi Rijkaard sein.
Ja. Das ist korrekt. Da hat dein Gehirn ja dann doch nochmal nach dem 14. Heineken jetzt hier.
Also in Anbetracht der Tatsache, dass Stefan nur einen Verein nennen musste und ich jetzt drei Faktoren, zwei Spieler und einen Skandal, bekomme ich dann jetzt auch drei Punkte, oder?
Nee, ich habe das eben auch schon falsch gesagt. Also Stefan hat natürlich nur 2,5 Punkte und du jetzt 1,5. Ne? Also das Verhältnis bleibt gleich.
Ach so, weil man wegen dem Tipp?
Ja, genau. Für den Tipp gibt es dann nur einen halben Punkt.
Dünnes Eis, Stefan.
Ganz dünnes Eis. So, Stefan, jetzt kommen wir nochmal zu dir.
Ich bin weiterhin selbstbewusst eigentlich. Ja.
Wir haben einen selbstbewussten jungen Mann auf jeden Fall. Stefan, welcher Niederländer war denn auf dem Cover von FIFA 2003 zu sehen und mit welchen beiden anderen Spielern durfte er dort posieren? Nenn mir bitte neben dem Niederländer mindestens einen der anderen beiden Spieler. Also FIFA 2003 Cover.
Boah, ich bin komplett raus. Okay, 2003. Ich würde jetzt sagen, da sind drauf Kaka, Ronaldinho? Nee, ist auch eigentlich noch ein bisschen später, ne? Ronaldo ist drauf und als Niederländer Wesley Sneijder. Ist das auch zu früh?
Das ist völlig falsch. Also das weiß ja sogar ich.
Ja, das weiß sogar Rick. Damit liegst du komplett daneben.
Wenn das sogar Rick weiß.
Ja, wenn der das sogar weiß, dann ist wirklich bitter.
Darf ich meinen Vorschlag nennen, beziehungsweise meine Vorschläge? Weil das wären dementsprechend...
Warte, ich hätte noch auf Giovanni van Bronckhorst getippt.
Das ist natürlich auch falsch.
Verflixt.
Es müssten Roberto Carlos sein, Ryan Giggs und der Niederländer Edgar Davids.
Das wäre richtig. Leider kriegst du dafür keine Punkte, weil es nicht deine Frage war. Ist ein bisschen blöd. Ich muss sagen, ja, da hat ja natürlich auch Davids diese Brille auf. Wie geil wäre es denn gewesen, wenn man da auch noch Jabsdamm eingebaut hätte? Also einfach Jabsdamm, die Kante überhaupt. Oder der zusammen dann mit Stieg Töfting tatsächlich mal und Thomas Gravesen. Das wäre es gewesen.
Ich glaube, Jabsdamm ist da das perfekte Kombi, ja. Aber das ist auch ein bisschen gemein, die Frage. Ich habe auch in 2005 noch FIFA 2002 gespielt, weil ich mir kein neues gekauft habe. Also woher soll ich das wissen?
Weil es ein geiles FIFA war tatsächlich, würde ich sagen. Aber okay, damit bleibst du dann bei deinen zwei...
2002 aber auch.
2002 war auch geil. Okay, gut. Rick, du bekommst jetzt noch deine vorletzte Frage und die lautet, bei der WM 2014 machte Robin van Persie wohl eines der schönsten Tore in der WM-Historie und zwar per Flugkopfball. Aber wer stand denn bei dem Spiel... der gegnerischen Mannschaft oder bei dem Spiel im Tor der gegnerischen Mannschaft?
Das war Iker Casillas, das kann ich tatsächlich direkt beantworten an dieser Stelle. Gegen Spanien, dieses Tor, da wurden ja tatsächlich Statuen nachgebaut. Einfach ein unfassbar schönes Tor. Ich habe das auch damals gesehen, das haben wir nicht zusammengeguckt. Aber das war ja unfassbar, was er da gemacht hat.
Übergeil,
also wirklich ein wunderschönes Tor. Und ja, gegen Spanien, da haben die doch, wie hoch hat... Haben die Niederlande gewonnen?
5-1 haben die gewonnen. Also die haben die richtig abgeschossen. Und das war ja dann wieder der klassische Fluch, wenn du Weltmeister bist, dass du danach einfach direkt in der Vorrunde ausscheidest. Und so war es dann damals mit den Spaniern auch, nachdem sie 2010 Weltmeister geworden sind. Und genau, dann
ja, nachdem sie da ja wirklich über Jahre hinweg auch Europameister wurden und.
Genau, also absolut wohl eine der krassesten Mannschaften. Wird ja auch immer gesagt, dass die Niederländer halt so in den 80ern halt auch wahnsinnig gut waren. Ne? Auch vor allem 88, das ich jetzt nicht gesehen habe und live mitbekommen habe. Aber so vergleichbar muss es ja gewesen sein.
Da ist dann noch Costa Rica weitergekommen, oder? In der Gruppe?
Ja, mit Keylor Navas.
Costa Rica. Wer war da noch?
Boah, schlag mich tot, keine Ahnung. Aber Costa Rica hat auf jeden Fall performt bei der WM. Stefan, ja, du kriegst deine letzte Frage. Es müsste meines Wissens 2,5 zu 2,5 stehen.
Auf jeden Fall Gleichstand, ja.
Okay, gut, dann wird es ja jetzt hier nochmal
richtig spannend.
Muy interessante, wie man auf Holländisch sagt. Gut.
Also der Vollständigkeit halber, ich habe Stefans Frage beantwortet, also eigentlich führe ich.
Ja. Gut, Stefan, ich lese dir jetzt einen Kader vor, einen Ajax-Kader aus der Saison 06-07 und du sollst mir danach bitte sagen, wie viele dieser Spieler mal in der Bundesliga gespielt haben.
Ja? Okay, dann lies aber bitte nicht so schnell.
Ich lese ganz langsam vor.
Wunderbar.
Okay, im Tor Aurelio Gomez, Oscar Moens, in der Abwehr Carlos Salcido, Alex, Jan Kromkamp, Manuel da Costa, Erik Addo, Michael Reisiger, Alcides, Michael Lamay, Xiang Sun, im Mittelfeld Timmy Simmons, Philipp Cocu, Ibrahim Affelei, da wäre er dann übrigens wieder.
Oh ja, tatsächlich.
Edison Mendes, Jason Kulina, Mika Vairinen, Ismail Aissati, Chaba Feha und im Sturm dann noch Aruna Kone, Jefferson Fafan, Patrick Kluivert oder wie Rick gerne sagt,
Patrick Kluivert.
Ja, das ist natürlich total gestört. Diego Tardelli, Roy Behrens und Gennaro Cifuk.
Ich bin begeistert von der Aussprache, von deiner Aussprache.
Danke.
Man merkt, dass er in den Niederlanden war, ne?
Hat er noch gar nicht erzählt heute, ne?
Gut, soll ich nochmal im Schnelldurchlauf? Also,
ja, es war eigentlich schon in Ordnung. Ich bin mir trotzdem unsicher bei vielen, vielen Spielern. Aber mach nochmal einmal schnell, ja.
Okay. Aurelio Gomez, Oscar Moens, Carlos Salcido, Alex, Jan Kromkamp, Manuel da Costa, Erik Addo, Michael Reisiger, Alcides, Michael Lamay, Xiang Sun, Timmy Simmons, Philipp Cocu, Ibrahim Affelei, Edison Mendes, Jason Kulina, Mika Vairinen, Ismail Aissati übrigens auch bei irgendeinem Fußballmanager 2008 oder 2007 auch brutal gut, Chaba Feher, Aruna Kone, Jefferson Fafan, Patrick Kluivert, Diego Tardelli, Roy Behrens und Gennaro Cifuk.
ja, also ich müsste jetzt, soll ich jetzt einfach eine Zahl sagen?
Genau, das möchte ich von dir wissen.
Ich bin mir zum Beispiel nicht so sicher bei Aurelio Gomez, ob der nicht auch mal, also ich habe das Gefühl, so jeder dritte Torhüter war auch mal für eine Saison zweiter Torwart bei Bayer Leverkusen. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Aber ich habe es jetzt so durchgezählt und kam auf 6 oder 7, muss mich noch überlegen. Ich würde sagen 6.
Das ist leider falsch. Es sind nämlich 8. Ich lese dir nochmal kurz die Namen vor. Mit Gomez lagst du nicht richtig. Aurelio Gomez war...
Nee, lass mich nochmal kurz überlegen. Also Gomez, Fafan, Affelei, Timmy Simmons, Ja, dann weiß ich nicht mehr weiter.
Ja. Also richtig wären gewesen, du lagst jetzt falsch. Aurelio Gomez war bei Hoffenheim. Dann haben wir Alcides, der mal bei Schalke war. Michael Lamai hatten wir, der war mal bei Bielefeld und bei Duisburg. Timmy Simmons bei Nürnberg. Affelei auch bei Schalke. Dann haben wir noch Aruna Kone, Jefferson Farfan bei Schalke. Und Roy Behrens war mal bei Hertha. So vor 5, 6, 7 Jahren. Auch nicht so sonderlich lang.
Ah.
Ja, war es nicht sonderlich einfach, gebe ich
Ja,
zu.
okay, auch Roy Behrens hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, ja.
Ja, da musste ich auch überlegen. Genau, also 8 wäre richtig gewesen. Aber schade. Gut, das heißt, Stefan, du kannst nicht mehr gewinnen, aber vielleicht reicht es ja für ein Unentschieden, insofern der Rick es jetzt nicht schafft. Willst du noch irgendwas loswerden gerade zu den Spielern?
Nee, ich habe gerade überlegt, wo Jefferson Farfán jetzt spielt und ob er tatsächlich noch aktiv spielt. Dem ist tatsächlich so. Wen es interessiert oder wer versiert ist im peruanischen Fußball, dort ist er jetzt beheimatet bei Alianza Lima.
Ja, auch die waren hier schon mal Thema im Podcast. Okay, und Rick, damit kriegst du jetzt deine letzte Frage. Und die lautet wie folgt. Also ich lese dir jetzt auch die Torschützenliste der holländischen ersten Liga aus der Saison 2008-2009 vor und möchte dann wissen, wie viele der genannten Spieler zuvor oder anschließend dann mal in der Bundesliga gekickt haben. Ja, ich fange an. Munir El Amdawi, Luis Suarez, Markus Berg, Roy Mackay, Blaise Nkoufou, Daniel Pranjic, Frank Demouche, Ibrahim Affelay, Matthew Amoah und Marko Arnautovic. Ich lese das jetzt gleich nochmal langsam vor, du kannst ja schon mal überlegen. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Vorstellung, also ohne das jetzt direkt zu sagen?
Also es fällt mir deutlich leichter, ja, weil es auch nicht so viele Spieler sind wie der ganze Kader. Also ich hatte hier jetzt schon meine Antwort vorbereitet.
Okay, gut. Dann lese ich noch mal ein bisschen, oder ich lese jetzt noch mal vor. Also Munir El Hamdaoui, Luis Suarez, Markus Berg, Roy Mackay, Blaise Nkoufou, Daniel Pranjic, Frank Demouche, Ibrahim Affelay, Matthew Amoah und Marko Arnautovic.
Also wenn ich mich da nicht komplett verzählen würde und irgendjemanden vergessen habe, es müssten 5 sein, ist das richtig?
Und auch du liegst leider daneben. Du kannst dir noch mal kurz überlegen, wen hättest du denn gesagt?
Also definitiv Daniel Pranjic, Markus Berg, Roy Mackay, Ibrahim Affelay und Marko Arnautovic. Das wären meine 5 gewesen, aber offensichtlich.
Also ich würde sagen, Blaise Nkoufou müsste doch auch Bundesliga gespielt haben, oder?
Genau, der war bei
War der nicht bei
Mainz. Ja,
Hannover?
genau, der war bei Hannover und auch bei Mainz, aber bei Mainz zum Beispiel noch nicht zu Bundesliga-Zeiten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, richtig gewesen wären Markus Berg beim HSV, Roy Mackay Bayern München, Nkoufou, wie gerade schon gesagt, Pranjic Bayern, den der Van Gaal ja damals direkt mitgenommen hat, als er bei Bayern Trainer wurde. Der hat ja bei Heerenveen damals gespielt und ne, hier tatsächlich seine 16 Tore als Mittelfeldspieler geschossen hat. Hat bei Bayern dann ja gar nicht so ganz eingeschlagen, wobei er auch nicht so schlecht war, wie er teilweise geredet worden ist. Er sagt ja, glaube ich, auch heute nicht so, das war die, oder noch so, das war einfach die beste Zeit, die er je hatte. Stand ja auch im Champions League-Finale und so weiter und so fort. Genau, Pranjic hatten wir, Affelay, Matthew Amoah bei Dortmund. Ich glaube, den hattest
Ah,
du.
ja, definitiv, den habe ich vergessen.
Das war die glorreiche Zeit beim BVB mit Steven Pienaar und Matthew Amoah und einem Kovac und einem Wörns hinten drin. Genau, und dann natürlich noch Marko
Und
Arnautovic
Tinga.
und Tinga. Ja, und das KKK-Mittelfeld, ne, mit Kehl, Kruska und Kringel.
Marko Arnautovic auch so ein ganz spezieller Kandidat, der ja auch gerne mal gegen Polizisten wettert und sein Gehalt offenlegt. Also quasi der österreichische Max Kruse, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Ja, so sieht's aus. Leute, ich würde an der Stelle jetzt abbinden. War sehr nett mit euch. Wir haben ja fast eine Stunde voll gekriegt, nicht ganz. Ich verabschiede mich, werdet noch ein paar letzte Worte los und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Tschüss.
Jo, mir hat's auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So klingt Euphorie. Ciao, ciao.